Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, zur letzten Folge des Jahres 2025, muss man ja sagen. Ich hoffe, ihr hattet alle, ja, schöne Weihnachten und ein paar schöne freie Tage. Und ja, jetzt geht's in die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Und ich glaube, so langsam steigt auch wieder das Feeling für die Formel 1 dann im kommenden Jahr. Dann geht es dann ja los. Also geht ja auch dann doch vergleichsweise relativ früh wieder los. Dadurch, dass wir ja, neue Autos bekommen werden, ist es natürlich so, dass viel getestet wird bereits im Januar, Februar. Wir haben die Präsentation im Januar der Autos. Also da geht's auf jeden Fall, also da wird auf jeden Fall noch viel passieren und ja, da können wir uns dann, glaube ich, definitiv überall drauf freuen. In dieser Podcast-Folge gibt es aber nochmal einen kleinen Rückblick und wahrscheinlich auch nochmal nächste, vielleicht auch nochmal übernächste Woche. Und dann geht es so ein bisschen weiter mit ja, ein Blick voraus auf die Saison 2026. Genau, aber jetzt geht es nochmal so ein bisschen mehr um die Saison 2025. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen vom letzten Jahr, wird es nochmal Zeit für meine Tops und Flops der Saison 2025? Also wir haben da so verschiedene Kategorien, wir haben die Fahrer, wir haben die Teams, wir haben Rennen und genau, ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, welche drei Teams mich am meisten überzeugt haben oder welche drei Fahrer oder Rennen und welche drei Fahrer Teams mich am wenigsten überzeugt haben. Und ich muss sagen, das war gar nicht so leicht an der einen oder anderen Stelle. Klar, manchmal war es relativ offensichtlich, aber manchmal das musste ich auch noch mal ein bisschen überlegen. Am Ende ist die Saison jetzt auch schon ganz schön lang, muss man sagen. Also sich da wirklich noch an das erste Rennen in Australien zurückzuerinnern, ist gar nicht so leicht. Aber ja, ich glaube, ich habe meine Liste, also ich bin da ganz zufrieden mit und ich dachte, wir fangen deswegen dann auch einfach jetzt direkt mal dann damit an. Und wir fangen an mit den Tops und Flops der Fahrer. Und zwar die Top 3 Fahrer. Also mein erster Platz, der geht an Max Verstappen. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich noch und ich glaube auch, dass relativ viele Max Verstappen da ja ganz vorne sehen, weil er am Ende einfach der Fahrer ist, irgendwie der so den größten Unterschied macht, der irgendwie so ja das meiste auch rausholt, muss man sagen, was möglich ist in dem Auto, insbesondere in dieser Saison. Und deswegen finde ich, hat Max Verstappen da auf jeden Fall auch definitiv so, ja, eine mega Performance eben abgeliefert in der Saison 2025 und gehört deswegen auf jeden Fall zu meinen Top-Fahrern der Saison 2025. Also ich kann mich noch daran erinnern, da hatten wir dieses, ja, wirkliche Tief, muss ich sagen, so in der Europasaison. Also ich kann mich da noch an Ungarn erinnern, wo, ja, echt viele verzweifelt waren bei Red Bull und auch Max Verstappen. Die Zukunft von Max Verstappen wurde ja auch zuvor immer wieder in Frage gestellt. Er hat sich dann ja nochmal zum Red Bull-Team bekannt. Es gab dann ein paar Änderungen und ja, dann ging es irgendwie so ein bisschen wieder ja, los bei Red Bull und dementsprechend dann auch bei Max Verstappen. Und ja, da konnte er dann wichtige Siege einfahren, in Monza beispielsweise, wo auch der McLaren eigentlich ja, immer noch gut unterwegs war, wurde Max Verstappen so langsam in Austin immer wieder, ja, holte er Siege und konnte von sich überzeugen und deswegen gehört er auf jeden Fall zu meinen Top 3 Fahrern der Saison. Wer aber auch noch dazu gehört, ein weiterer, ist für mich Lando Norris. Also ich muss sagen, ich habe mir so ein paar Rankings mal so ein bisschen angeguckt, also es gibt ja im Internet, online super viele, ja, so Abschlussrankings der Fahrer und so. Und ich muss sagen, Norris war da gar nicht so oft auf den Top 3 Plätzen, also oft eher so Top 5 nur oder so. Und ja, ich kann es verstehen, es war am Ende nicht eine super runde Saison, wie es vielleicht bei ein paar anderen war, aber am Ende hat Lando Norris sich den Titel gesichert und er hat es irgendwie geschafft, sich aus so einem Loch, was echt schwierig, glaube ich, für ihn war, wirklich herauszuziehen. Und das fand ich wirklich stark. Also war dann ja doch nach Sanford insbesondere deutlich hinterm Teamkollegen, hatte drei Ausfälle ja auch, das muss man auch mal so sagen. Klar, teilweise auch selbst verschuldet, wenn man mal nach Kanada schaut, aber auch teilweise ohne Schuld, wie in Las Vegas und Sanford. Und hatte echt auch immer dann Schwierigkeiten gehabt und ja, tat sich schwer, wurde immer wieder kritisiert dafür, dass er ja seine Schwächen zeigt und all sowas. Und ich finde, da hat er sich aber richtig stark von erholt. Das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Und deswegen finde ich, ist es auch verdient, dass er unter die Top 3 Fahrer der Saison gehört. Und ja, wie gesagt, mit dem Weltmeisterschaftstitel hat er sich dann so ein bisschen die ja, Krone nochmal aufgesetzt und die Kirsche auf die Sahne. So sagt man es ja. Und deswegen gehört er auch zu meinen Top 3 Fahrern. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Fahrer. Und ich muss sagen, da tue ich mich wirklich schwer. Also, da gibt es mehrere Kandidaten auf jeden Fall. Und ich habe deswegen auch tatsächlich jetzt zwei in die Liste gepackt, weil ich mich wirklich, wirklich schwer tue. Also, auf der einen Seite habe ich George Russell, weil ich finde, dass George Russell eine sehr selbstbewusste, erwachsene Rolle irgendwie dieses Jahr gespielt hat, hat sehr viele konstante Leistungen erbracht. Also mit Podiumsplätzen und sowas alles. War sehr wichtig fürs Team, hat eine sehr gute, ja, Leaderrolle auch übernommen. Und deswegen muss ich sagen, hat mich George Russell auf jeden Fall überzeugt diese Saison. Auf der anderen Seite Oscar Piastri. Also bei Oscar Piastri muss ich wirklich sagen, es war mir wirklich, also die letzten paar Rennen, es ist wirklich ein kleines Mysterium gewesen, was bei ihm los war, so seit Baku. Also das war wirklich ein Oscar Piastri, den wir, glaube ich, noch nie in der Formel 1 wirklich gesehen haben. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer. Also es ist ähnlich wie bei Lando Norris, seine Saison war nicht rund. Aber am Ende muss man sagen, ist er schon noch der große Verlierer von den drei, weil Lando Norris hat die Punkte aufgeholt und konnte am Ende die WM behalten. Die Führung, die er seit Mexiko wieder hatte. Max Verstappen hat einen riesen Punkteabstand aufgeholt und ist noch Zweiter geworden. Das ist, glaube ich, auch noch ein okayes Ende. Klar, er hätte gerne den Titel geholt, aber er wusste, dass es eh schwierig war und deswegen war das auf jeden Fall noch ein persönliches Ende. Und Oscar Piastri war in Sanford 32 Punkte vor seinem Teamkollegen und über 100 Punkte vor Max Verstappen. Und ist am Ende nur Dritter in der WM. Und deswegen muss man schon sagen, ist Oscar Piastri am Ende eigentlich der Verlierer von den drei im Weltmeisterschaftsduell. Trotzdem hat er eine gute Saison gefahren. Und es ist, er ist auch von allen drei Fahrern hat er am wenigsten Erfahrung gehabt. Und dementsprechend finde ich, kann ich ihn auf jeden Fall auch unter die Top-Leistung, Top-Fahrer der Saison packen. Also da gibt es auch noch andere Kandidaten. Ich finde auch, dass die Rookies überzeugt hatten. Hatten wir ja letzte Woche schon. Charles Leclerc war auch gut unterwegs. Deswegen ist es schwierig, aber ich sag mal so, das sind meine Top-Fahrer der Saison 2025. Und wenn wir dann bei den Tops sind, gibt es natürlich auch immer Flops. Ja, und bei den Flops haben wir einmal Yuki Tsunoda. Also Yuki Tsunoda muss ich sagen. Ja, war für ihn auch nicht leicht, muss man sagen, aber er hat auf jeden Fall relativ viel Zeit bei Red Bull bekommen, auch wenn man es jetzt mal vergleicht mit Liam Lawson, der nach ein paar Rennen direkt, ja, wieder raus war bei Red Bull. Und ja, Yuki Tsunoda hat Erfahrung gehabt und am Ende war es einfach zu wenig. Er hätte jetzt nicht von mir aus jedes Mal hinter Verstappen sein müssen, aber er hätte zumindest konstant in die Punkte fahren müssen. Und das hat er halt nicht geschafft. Waren auch einige Fehler dabei, einige Crashes und so. Und deswegen war es einfach zu wenig. Und ja, deswegen gehört Yuki Tsunoda zu meinen Flop-Fahrern. Danach muss ich sagen, wurde es ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich die beiden Alpine-Piloten, also nicht Pierre Gasly, sondern einmal den Ex-Alpine-Pilot und den aktuellen Alpine-Pilot, Franco Colapinto und Jack Doohan mit dabei. Ja, beide haben wenig Erfahrung, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, die wirklich als kompletten Flop zu bezeichnen. Und es war eben auch ein schwieriges Auto, wie man sieht. Trotzdem haben sie mich von den Rookies her mit am wenigsten überzeugt. Und ja, ist halt schwierig. Deswegen habe ich die noch so unter meine Flop-Fahrer gezählt. Und so ein bisschen in Klammern noch tatsächlich Lewis Hamilton. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht komplett enttäuscht von seiner Saison, wie es manch anderer vielleicht ist oder war. Also, wenn man mal so ein bisschen schaut, Lewis Hamilton hat schon ziemlich viel, ja, Kritik bekommen, hat sich selbst oft aber auch geäußert, kritisch. Das Ferrari-Team und so. Und ja, es war keine perfekte Saison. Aber wir wissen, also wenn man mal schaut, seit 2022 fahren jetzt, sind wir in dieser Ground Effect Area gewesen. Und wenn man da mal schaut, Lewis Hamilton war in der gesamten Ground Effect Area hat sich nicht super wohl gefühlt in den Autos, wenn man das mal vergleicht. Also bei George Russell war Lewis Hamilton auch nicht klar der bessere Fahrer. Da war er noch ein bisschen näher dran. Aber jetzt natürlich neues Team, neue Entwicklung und alles. Und deswegen war es für ihn nicht so leicht. Generell bei Ferrari war es schwierig über das gesamte Jahr hinweg. Deswegen würde ich ihn jetzt noch nicht hundertprozentig abschreiben. Ich glaube, dass im kommenden Jahr nochmal ein richtungsweisendes Jahr wird für ihn. Wenn er da nicht dran sein kann an Charles Leclerc, dann ja, wird es, glaube ich, schwierig für ihn. So muss man das, glaube ich, einfach ja, festhalten. Genau, das also ja, zu den Top und Flops an Fahrern. Und wir sind natürlich nicht nur bei den Fahrern, sondern auch dann gleichzeitig irgendwie bei den Teams. Und da haben mich natürlich auch wieder ein paar überzeugt, ein paar eher weniger. Top 3 Teams. Für mich einmal Sauber, das Sauber-Team finde ich. Sehr sympathisch geworden. Ich weiß nicht, ob es auch an der Fahrerpaarung liegt oder generell an den Führungspositionen. Finde ich, wie gesagt, ein super sympathisches Team und hat riesen Fortschritt sportlich gemacht. Also im letzten Jahr ging da super wenig. In diesem Jahr stand man mit Nico Hülkenberg sogar einmal auf dem Podium. Man hat tolle Ergebnisse eingefahren, sowohl mit Nico Hülkenberg als auch mit Gabriel Bortoleto. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, muss man das Sauber-Team da mit aufführen. Und ähnliche Entwicklungen gab es auch beim Haas-Team. Also da ging ja in den letzten Jahren immer auch nicht so viel. Ich finde im letzten Jahr schon ein bisschen mehr, aber in diesem Jahr dann noch mal mehr. Und ja, ich finde insbesondere natürlich Olli Bärmann hat auch noch mal als Rookie gezeigt, ja, wie stark er ist und wie stark auch das Team sein kann. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, das Haas-Team muss man da auch mit erwähnen als Top 3 Teams. Also klar, von den Punkten her haben sie jetzt nicht so viele wie Mercedes oder Red Bull oder so, aber von der Entwicklung her. Und ja, vielleicht, eigentlich muss man dann eben auch nochmal das Weltmeisterteam dann auch noch erwähnen, weil wenn man da punktetechnisch schaut, ne, hatten schon eindeutig die meisten Punkte, haben sich die Weltmeisterschaft, die Teamwertung vorzeitig gesichert, haben den Fahrertitel und deswegen muss man das McLaren-Team eigentlich auch einmal erwähnen, gehört dann auch zu den Top-Teams der Saison 2025. Und wenn wir dann auf die Flop-Seite schauen, finde ich, sticht ein Team doch relativ schnell hervor. Das ist einmal das Alpine-Team, wo wirklich wenig ging. Man hat da wirklich mit dem Motor echt Schwierigkeiten gehabt. Im kommenden Jahr gibt es dann ja den Mercedes-Motor. Ich glaube, da setzt man jetzt auch viel drauf. Deswegen, ja, als Alpine-Team dann doch irgendwie zu den Flops des Jahres. Neben dem Alpine-Team ist aber auch noch ein Team, was, glaube ich, auch auf jeden Fall enttäuscht. Ja, ist von der eigenen Leistung auf jeden Fall auch her. Und das ist am Ende, ja, wahrscheinlich dann wirklich Ferrari. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe mir von Ferrari da echt ein bisschen mehr versprochen. Am Ende ist es nur jetzt Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Also auch hinter Red Bull, hinter Mercedes, hinter McLaren. Und das ist halt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Auf jeden Fall. Man hat sich da mehr vorgestellt bei Ferrari. Man wollte groß angreifen, nachdem man ja im letzten Jahr Platz 2 in der Konstrukteurswertung holen konnte. Wollte man eigentlich jetzt, ja, sich den Titel sichern. Und am Ende ging da irgendwie gefühlt gar nichts. Deswegen gehört Ferrari auf jeden Fall zu den Flops der Saison 2025, meiner Meinung nach. Und was ein anderes Team, was ich jetzt auch nochmal aufgeführt habe, ist das Red Bull Team. Aber ich finde, da muss man so ein bisschen differenzieren. So die erste Saisonhälfte, finde ich, hat Red Bull nicht überzeugt. Da war wirklich auch wieder viel hin und her, Fahrerwechsel etc. Das war auf jeden Fall nicht, also das finde ich, ist die Flop-Seite. Danach, die andere Seite, die gehört wieder eher so ein bisschen zur Top-Seite. Also nach der, ja, Sommerpause ging es da auf jeden Fall weiter wieder ja, hinauf mit dem Sieg in Monza von Max Verstappen. Also da hat man sich so ein bisschen wieder gemausert beim Red Bull Team und deswegen, ja, wie gesagt, so ein bisschen so eine kleine, ja, Einteilung in die Saisonhälften sozusagen. Ja, genau. Das also so ein bisschen einmal zu den Teams. Und von den Teams kommen wir dann tatsächlich zu den Rennen, den Top-3-Rennen und den Flop-3-Rennen. Ich muss sagen, da habe ich mich, glaube ich, mit am schwersten getan, weil ich weiß nicht, das war einfach so, ich musste mich da wirklich erstmal dran erinnern, was waren denn jetzt die Top-Rennen? Also bei meinen Top-Rennen habe ich mit dabei Silverstone. Ich finde Silverstone generell von der Strecke her, dass die einfach super Racing immer bietet. Und es ist wirklich, ja, interessant. Es gibt immer viele Überholmanöver. Das Wetter macht auch immer noch ein bisschen was aus. Also ja, immer super spannend. Und auch in diesem Jahr war es wieder sehr spannend mit dem ganzen Hin- und Herwechseln der Reifen. Wir hatten einen Start, wo einige schon auf den trockenen Reifen waren, andere auf den Intermediate-Reifen. Wir hatten das Thema mit dem Safety Car und Oscar Piastri, Max Verstappens Ausrutscher und den Sieg von Lando Norris, den Heimsieg, das Nico Hülkenberg-Podium in Silverstone. Also da war auf jeden Fall richtig viel los und deswegen finde ich Silverstone immer super spannend auch zum Gucken. Ein weiteres Top-Rennen, was auch so ein bisschen begünstigt wurde durchs Wetter, glaube ich, ist für mich Australien gewesen. Der Auftakt, der war auf jeden Fall ja sehr spannend. Da hatten wir auch gleich wieder das Duell Norris versus Max Verstappen. Wir hatten den Ausritt von Oscar Piastri und auch sonst viel hin und her gewechselt mit dem Regen. Also der Regen bringt sowieso immer, das finde ich, eine sehr tolle Spannung mit rein bezüglich Reifenwechsel und sowas. Genau. Und dann haben wir noch zwei, also konnte ich mich wieder nicht so ganz entscheiden, für mich zwei Rennen. Einmal Österreich. Österreich, finde ich, war so das erste richtig krasse Duell, was wir zwischen Oscar Piastri und Lando Norris gesehen haben, über mehrere Runden hinweg, dass die wirklich versucht haben, sich gegenseitig, ja, gegenseitig an sich vorbeizukommen. Und generell finde ich Österreich einfach als Strecke mega. Es ist auch immer gut mit Überholen und ich finde, dass man da auch immer echt gute Rennen sieht. Und natürlich mit der Atmosphäre, mit dem Blick in die Berge, ist es auch einfach echt eine schöne Rennstrecke. Und Ungarn tatsächlich. Also Ungarn gilt ja eigentlich immer so ein bisschen als, oh ja, schwierig zu überholen und sowas. Aber Ungarn war in diesem Jahr, finde ich, ziemlich spannend bezüglich der Strategie. Weil wir eben ja den Einstopper hatten bei Lando Norris, der sich dann am Ende den Sieg holt. Wir hatten wieder das Duell zwischen Norris und Piastri. Wir hatten das Thema mit Leclerc, der auf einmal auf der Pole stand und dann relativ weit zurückfiel im Rennen. Also da war auf jeden Fall auch viel wieder los und deswegen finde ich, gehört Ungarn auf jeden Fall auch mit zu einem ja, sehr guten Rennen in diesem Jahr, in dieser Saison 2025. Genau, und dann gucken wir so ein bisschen auf die Flop-Rennen. Also man muss sagen, ja, leider Japan. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich glaube, es war halt einfach sehr eintönig und es gab wenig Überholmanöver, was immer sehr schade ist. Ähnliches Bild, aber da ist man jetzt nicht unbedingt überrascht von, glaube ich. War Thema Monaco. Man hat da ja auch das Thema ausprobiert mit den zwei Reifen. Pflichtboxenstops, was prinzipiell etwas Spannung reingebracht hat, weil man so überlegt hat, okay, wann kommt der und der zum Boxenstopp? Aber es gab halt dann auch viel, ja, unfaires Teamspielchen, sagen wir mal so, das gegenseitige Aufhalten, was halt in Monaco möglich ist, weil man nicht an dem anderen vorbeikommen kann, damit der Teamkollege boxen kann oder sowas. Solche Sachen haben wir immer wieder gesehen und deswegen, ja, ist das, glaube ich, auch noch nicht die Lösung geworden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, Monaco wirklich als kompletten Flop abzustempeln, weil ich finde, das Qualifying in Monaco gehört wirklich zu den besten Qualifyings der Saison und ich mag auch den Vibe in Monaco wirklich. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von diesen Grand Prix, letzter Glamour und so, aber in Monaco, finde ich, fühlt sich das immer richtig cool an und ich mag das auch gerne sehen. Aber das Rennen ist halt leider echt langweilig, weil nicht mal am Start kann man eigentlich überholen. Also da muss man eigentlich eine Möglichkeit schaffen, zumindest einmal überholen zu können auf der Strecke. Und ja, das ist halt das Rennen, deswegen dann leider immer ziemlich langweilig und nicht nur von Monaco war ich ein bisschen enttäuscht in diesem Jahr, sondern auch tatsächlich leider, muss ich sagen, von Singapur. Weil eigentlich mag ich Singapur als Rennstrecke echt gerne, aber in diesem Jahr ging da wirklich extrem wenig, was Überholmanöver angeht. Und das war sehr schade, weil, wie gesagt, eigentlich ist Singapur eine coole Strecke, aber dadurch, dass es so wenig Überholmanöver gab, ja, war es leider irgendwie nicht so sehr spannend wie
erhofft.
Ja, das also so ein bisschen zu den Tops und Flops. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zu meinen Top 3 Momenten der Saison 2025. Da gibt es jetzt auch keine Flops, da gibt es einfach nur die Tops. Und ja, als ersten habe ich da tatsächlich wirklich die WM für Lando Norris, weil ich finde, das war schon auch am Ende ein bisschen überraschend. Also so nach Sanford und insbesondere nach dem, was Oscar Piastri gezeigt hat, muss ich sagen, habe ich nicht mehr unbedingt damit gerechnet, dass Lando Norris am Ende noch Weltmeister wird. Und ich finde, dass wir auf jeden Fall eine spannende Saison gesehen haben mit dem ganzen Hin und Her. Und deswegen finde ich, kann man das auf jeden Fall unter die Tops der Saison zählen und dass man am Ende auch dann ja, einen würdigen Weltmeister hat mit Lando Norris. Ein weiteres Top, oder ein weiteren Top-Moment, finde ich, war das Podium von Nico Hülkenberg, das allererste in seiner Formel 1. Das war auch ein sehr schöner Moment. Und es war einfach auch ein starkes Rennen von ihm. Also das war jetzt auch nicht so ein mega Zufallsprodukt. Klar hat man vom Regen profitiert, aber man hat einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Und deswegen war es sehr schön mit anzusehen, wie Nico Hülkenberg sich dann das allererste Podium in seiner Formel 1-Karriere in Silverstone sichern konnte. Und ein weiterer, ja, Top-Moment, würde ich einfach mal sagen, war das Comeback von Max Verstappen. Ja, dieser große Punkterückstand, den er noch hatte. In Sanford beispielsweise mit diesen über 100 Punkten, 104 waren es, glaube ich. Ja, also, dass er dann so ja, zurückkam und am Ende nur 2 Punkte am Weltmeisterschaftstitel gescheitert ist und da wirklich nochmal echt starke Performance gezeigt hat, finde ich, gehört das auf jeden Fall auch zu den Top-Momenten der Saison 2025. Ja, genau, das also so ein bisschen zu den Tops und Flops der Saison. Wie oft habe ich jetzt eigentlich Saison 2025 gesagt? Egal. Ja, genau. Das also so ein bisschen dazu. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann aber auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch und bis dahin. Tschüss!
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.